Radio 1. 10 Stunden, 10 Frauen. Am Internationalen Frauentag. Mit der Ärztin Cornelia Strunz.
Ja, hallo, das bin ich und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf zum Internationalen Frauentag. Herzlich willkommen hier live im Radio 1 Studio im Bikinihaus. Sie hören den Radio 1 Radio Day zum Internationalen Frauentag unter dem Motto 10 Stunden, 10 Frauen. Und das bedeutet, heute sitzt mal keine Ihnen bekannte Radio 1 Moderatorin am Mikrofon. Ich darf Sie heute eine Stunde lang unterhalten und informieren. Eine Ihnen mit Sicherheit ganz unbekannte Stimme bei Radio 1. Und glauben Sie mir, ich bin doch ziemlich aufgeregt. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich mich nun in diese Reihe der tollen Vorrednerinnen einreihen darf.
Radio 1 am Internationalen Frauentag. 10 Stunden, 10 Frauen.
Dr. Cornelia Strunz. Von ihren Patientinnen wird sie nur liebevoll Dr. Conny genannt. Sie ist Chirurgin im Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf und ihre Patientinnen sind Frauen, die an den Folgen von Genitalverstümmelung leiden. In Deutschland leben ca. 74.000 genitalverstümmelte Mädchen und Frauen. Weltweit sind es bis zu 250 Millionen. Das Desert Flower Center im Krankenhaus Waldfriede hilft diesen Frauen. Seit September 2013 ist es eine Anlaufstelle und bietet eine ganzheitliche medizinische Versorgung. Dr. Conny hat es mit aufgebaut. Sie leitet die Sprechstunde und ist oft der erste Mensch, mit der die Frauen über das Erlebte und ihre lebenslangen Schmerzen sprechen können. Aufgewachsen ist Dr. Conny in Berlin-Steglitz. Und dass sie Ärztin wurde, man könnte sagen, hat eine gewisse Tradition in ihrer Familie. Oma, Opa, Mama, Papa, Onkel und zwei der vier Schwestern, alles Ärzte. Radio 1 findet, Dr. Conny macht bewundernswerte, tolle Arbeit. Jetzt ist sie für eine Stunde auf Radio 1.
Das berührt mich ja sehr, dieser wunderbare, nette Einspieler. Ja, meine Familie hat mich mit Sicherheit auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ganz besonders inspiriert, anderen zu helfen, hat mit Sicherheit meine jüngere Schwester Julia, die vor 28 Jahren die Kinderhilfe Fortaleza gegründet hat. Und ich habe innerlich mir immer gewünscht, dass ich auch anderen so helfen kann, wie sie das tut. Und deshalb möchte ich Ihnen heute über meine Arbeit im Desert Flower Center erzählen mit meinem ersten Interviewpartner. Denn ja, auch Männer dürfen heute mit dabei sein. Und die folgende Musik ist nun wiederum von einer Frau, denn heute wird auf Radio 1 nur Musik von Frauen gespielt. Jetzt kommt Kate Bush.
Yeah!
Radio 1 am Internationalen Frauentag. 10 Stunden, 10 Frauen.
Als ich 2013 gefragt wurde, ob ich im neu gegründeten Desert Flower Center die Sprechstunde übernehmen will, war mir noch gar nicht ganz klar, was das eigentlich bedeuten würde. Seit 9 Jahren arbeite ich nun dort und ich kann Ihnen wirklich sagen, es ist schön, Frauen zu helfen, die schreckliches Leid erfahren mussten. Und ich bin immer wieder glücklich zu erfahren, wie viel Dankbarkeit ich von den Frauen zurückbekomme. Wir heutigen Frauentagsmoderatorinnen sind gefragt worden, wer uns besonders inspiriert hat, wen wir bewundern. Und ich habe gefragt, darf ich denn auch einen Mann mitnehmen als Interviewpartner? Denn mir fiel sofort mein Chef ein, Herr Dr. Roland Scherer, der vor 9 Jahren die Idee für das Desert Flower Center hatte. Seitdem hat sich mein Leben wirklich komplett geändert. Ich freue mich sehr, dass er jetzt hier bei mir im Radio 1 Studio im Bikinihaus ist. Hallo Roland.
Hallo Conny.
Roland, es war deine Idee damals 2013, das Center im Krankenhaus Waldfriede zu gründen. Wieso? Wie kam es denn eigentlich dazu? Vielleicht kannst du das den Hörerinnen von Radio 1 ein bisschen erzählen.
Ja, ich bin ja Chirurg, wie du weißt, und seit vielen Jahren auf Darm- und Beckenbodenchirurgie spezialisiert. Ich war aber auch viel in der Welt unterwegs und war schon als Medizinstudent längere Zeit in Afrika und habe da medizinisch viel Schlimmes gesehen. Also auf jeden Fall wusste ich schon natürlich um das Problem der weiblichen Genitalverstümmelung. Und eines Tages habe ich dann Waris Diri kennengelernt. Das ist ja eine sehr starke Frau und auch ein großes Vorbild für viele Frauen weltweit. Und wir haben festgestellt, dass es weltweit kein Zentrum gibt oder damals gab, das sich ganzheitlich um Opfer der weiblichen Genitalverstümmelung kümmert. Und zusammen mit Waris Diri und auch Dr. Uwe von Fritschen, den wir unbedingt hier grüßen müssen, weil er ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit ist als plastischer Chirurg im Behring-Krankenhaus, operiert er ja die Frauen bei uns, wenn es um Rekonstruktionen nach Genitalverstümmelung geht. Zusammen haben wir dieses, und mit dir natürlich, Conny, haben wir im September 2013 dann das erste Desert Flower Zentrum weltweit gegründet.
Genau, Roris war ja auch damals Schirmherrin bei unserer Eröffnung am 11. September 2013. Ich denke sehr, sehr gerne zurück an diesen Tag. Ich war unglaublich aufgeregt und wusste damals ehrlicherweise überhaupt gar nicht, was mich da erwartet. Ich bin ja nun auch Chirurgin, habe viele Jahre hier in Berlin in einem anderen Krankenhaus gearbeitet. Und als du da vor mir saß und mich gefragt hast, ob ich mir vorstellen könnte, die Sprechstunde zu leiten, habe ich keine Sekunde überlegt, weil natürlich auch meine jüngere Schwester Julia mir in den Kopf kam. Aber Roland, wir müssen vielleicht den Hörerinnen noch mal genauer erklären, warum werden denn die Mädchen auch immer noch heute beschnitten?
Ja, die Genitalbeschneidung ist eine Jahrtausende alte Tradition. Das hat auch gar nichts mit der Religion zu tun. Das ist immer sehr wichtig in der öffentlichen Diskussion. Die Vorstellung ist, dass Klitoris und Schamlippen hässlich und schmutzig sind und Mädchen durch die Beschneidung zur reinen Frau werden. Und nur nach der Beschneidung sind sie dann sozial anerkannt, zählen als Frau und sind dann dementsprechend auch heiratsfähig. Und natürlich ist in diesen Gesellschaften, sagen wir mal, die Frau, die einzig akzeptierte Rolle ist halt die der Frau, ist die als Ehefrau und Mutter.
Ja, weibliche Genitalverstümmelung findet ja weltweit statt, aber vor allem in 28 verschiedenen afrikanischen Ländern. In Somalia werden fast 99% der Frauen beschnitten. Alle 11 Sekunden wird ein Mädchen auf dieser Welt an ihren Genitalien beschnitten oder verstümmelt, muss man wirklich sagen. Roland, was sind denn so die medizinischen Folgen für die Frauen?
Ja, es ist ein grausames Ritual. Das hat natürlich schreckliche körperliche, aber auch schwere seelische Folgen. Man muss sich ja vorstellen, das sind ja Kinder, die beschnitten werden, oft von der eigenen Mutter oder Großmutter. Und da geht natürlich das kindliche Urvertrauen, dass die Mutter ihr Kind schützt, sehr oft verloren. Und wer einmal die Beschneidungsszene im Film Wüstenblume gesehen hat, und das hat mich damals auch eben sehr beeindruckt, den lässt dieses Thema eigentlich nicht mehr los. Und die Weltgesundheitsorganisation schätzt, geht davon aus, dass ungefähr 10% der Mädchen an den akuten Folgen der Beschneidung sterben, also durch Blutungen oder Infektionen. Es wird ja unter unsterilen Bedingungen durchgeführt. Und 25% sterben an den Langzeitfolgen, meist im Rahmen von Geburtstraumen nach der Beschneidung später.
Was ist denn so wichtig an unserer Arbeit oder anders gefragt, ist denn geholfen, wenn wir nur dem Elend und der Beschneidung hinterherräumen? Müsste nicht noch viel mehr gemacht werden, dass es gar nicht erst zu weiblicher Genitalverstümmelung kommt?
Ja, absolut. Deswegen ist ja das auch ein ganzheitliches Angebot und neben der Behandlung der Frauen und auch der Rekonstruktionsoperationen ist auch die Prävention natürlich ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Mädchen und Frauen müssen es schaffen, letztlich unabhängig von Männern ihr Leben bestreiten zu können. Und das geht eigentlich nur über Bildung. Ausbildung ist eben extrem wichtig und daher unterstützen wir schon seit vielen Jahren 2 Mädchenschulen in Kenia mit über 300 Schülerinnen. Und wenn die Mädchen einen Schulabschluss schaffen, dann müssen sie nicht zwangsverheiratet werden, dann haben sie auch die Möglichkeit, die Familie praktisch über den Beruf, den sie dann lernen können, zu ernähren und so können sie letztlich mittelfristig von Genitalverstümmelung bewahrt werden.
Roland, im Nachhinein habe ich oft den Eindruck, dass ich im Jahr 2013, als ich das erste Mal bei dir vorstellig wurde, genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Siehst du das im Nachhinein auch so?
Ja, absolut. Also ohne dich, wir waren von Anfang an klar, dass diese Frauen würden sich natürlich nie an einen Mann wenden mit ihren Problemen. Also ohne dich als Vertrauensperson, und du betreust ja die Frauen schon über Jahre, hast glaube ich über 700 Frauen schon betreut, ohne dich gäbe es deshalb Flower Center natürlich gar nicht. Und mein Leitsatz in schwierigen Zeiten, auch jetzt zum Beispiel im Ukraine-Krieg, und das ist eine Riesenbelastung für alle, für mich zum Beispiel auch, ist von Mark Twain, der hat gesagt, es ist nie falsch, das Richtige zu tun. Und viele sagen jetzt, naja, was ist jetzt falsch, was ist richtig? Aber im Endeffekt ist es ganz einfach. Richtig ist, was uns unser Herz sagt. Und Conny, du hast ein ganz großes Herz und vielen Dank für deine ganz tolle Arbeit.
Oh, jetzt werde ich ganz sprachlos. Aber das ist im Radio, glaube ich, nicht gut, wenn ich sprachlos bin. Also herzlichen Dank, Roland. Vielen, vielen Dank, dass du heute mitgekommen bist, um über unsere Arbeit im Desert Flower Center im Krankenhaus Waldfriede zu sprechen, aber auch um mich hier zu unterstützen. Heute mal als moderierende Ärztin auf Radio 1. Schön, dass wir Zeit gefunden haben. Nicht nur am OP-Tisch zwischen Tupfer, Schere und Faden. Dr. Roland Scherer, ärztlicher Direktor, der 2013 die Idee hatte, das Desert Flower Center zu gründen. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Conny. Ich finde es auch mega, dass wir jetzt hier zusammen im Radio 1 Studio sitzen. Hätte man vor so vielen Jahren auch nicht gedacht, aber es ist sehr schön. Danke.
Und damit wir hier nicht nur über die Frauen reden, habe ich bei mir in der Sprechstunde meine Patientinnen oder meine Frauen gefragt, wer sich traut, heute im Radio von ihrer Geschichte zu erzählen. Das hören Sie gleich.
Weißt du, was witzig ist? Ich sehe dich jeden Tag in anderem Licht. Weißt du, was witzig ist? Ich lieb dich manchmal und manchmal wechselt die Beleuchtung. Wechselt die Beleuchtung. Weißt du, es ist wirklich merkwürdig. Irgendwas ist doch los mit dem Licht. Manchmal finde ich dich, ach, ich weiß auch nicht, wenn du da so sitzt. Und manchmal verirrt sich ein Sonnenstrahl auf dein Gesicht. Schatten werden weich und du erscheinst plötzlich so unwiderstehlich. Doch eine Wolke reicht und der Eindruck weicht, und dann wechselt die Beleuchtung. Wechselt die Beleuchtung und alles kriegt neue. Weißt du, dass ich manchmal glücklich bin und dann auf einmal nicht? Dann hau ich ab, geh ins Hotel, doch leider ist es auch da schrecklich hell. Und weißt du, was ich dann da mach? Ich gieß mir einen auf die Lampe, das ist kalt. Ich setz mich gern mit allem auseinander, aber ich bitte dich doch nicht bei diesem Scheißlicht. Bitte wechsel die Beleuchtung.
Radio 1. 10 Stunden, 10 Frauen. Am Internationalen Frauentag mit Dr. Conny.
Sie hören den Radio Day 10 Stunden, 10 Frauen auf Radio 1. Und diese Stunde gehört nun mir und meinen Patientinnen vom Desert Flower Center im Krankenhaus Waldfriede. Damit Sie sich das etwas besser vorstellen können. Wir haben bisher fast 600 Frauen in der Sprechstunde bzw. ungefähr 700 Frauen durch die Selbsthilfegruppe gesehen. Viele trauen sich erst einmal gar nicht zu reden und ich erkläre Ihnen, was wir tun und anbieten. Alles natürlich sehr behutsam und mit viel Zeit und mit viel Geduld. Gerade neulich hatte ich eine Patientin aus Gambia in der Sprechstunde. Sie ist 26 Jahre alt, lebt in Jena und hat von ihrer Gynäkologin von uns erfahren. Und sie hatte nichts dagegen, auch im Radio über ihre Geschichte zu reden.
Und ich komme hierher, damit man mich wieder ganz macht. Denn ich denke auch, dass man keine Frau sein kann, wenn man keine Erfahrung hat, wie sich eine Frau fühlt und wie es sich anfühlt, eine Frau zu sein. Es gibt so viele Dinge, die einen ausmachen, aber das Sexleben gehört auf jeden Fall auch dazu. Also ich bin hier, damit ich mich wieder wie eine Frau fühlen kann.
Ich habe sie anschließend untersucht und ihr erklärt, was man mit einer Operation verbessern kann und was vielleicht auch nicht verändert werden kann. Demnächst steht die Operation bei uns im Krankenhaus Waldfriede an, die Dr. von Fritschen durchführen wird. Zur postoperativen Nachkontrolle war gerade eine 47-jährige Patientin da. Sie kommt ursprünglich aus Somalia und lebt seit mehr als 20 Jahren in Dänemark, spricht dementsprechend sehr gut Dänisch und ja, das Englische war ein bisschen schwierig zu verstehen. Das erste Mal war sie allerdings vor 3 Jahren schon in der Sprechstunde und jetzt erst vor kurzem haben wir die Operation durchgeführt.
I have operation last week.
Ich hatte die Operation letzte Woche und jetzt fühle ich mich schon viel besser. Besser, weil ich endlich ohne so viel Schmerzen auf die Toilette gehen kann. Ich bin Dr. Conny sehr dankbar. Und ich kann sagen, dass die Operation für mich wirklich sehr gut und wichtig war. Vielen Dank.
Ja, wenn man das hört, dann merkt man einfach, dass das wirklich ein absolutes Geschenk ist für uns Ärzte. Diese Frauen, die zu uns kommen und die ein Leben lang Leid und Schmerz hinter sich haben und sich gar nicht trauen, über das Thema zu sprechen. Und dann mich finden Dr. Conny, eine Ärztin, die sich ihrer annimmt, die zuhört, die Händchen streichelt, die sie in den Arm nimmt. Ich bin ja meistens wirklich die allererste Frau, mit der sie über das reden können, was sie jemals erlebt haben. Da entsteht eine ganz, ganz starke Bindung an meine Person. Das habe ich natürlich auch in den letzten 9 Jahren lernen müssen. Und wenn die Frauen vor mir sitzen und gar nichts erzählen, dann erzähle ich ihnen, was wir tun im Krankenhaus Waldfriede, erzähle, was wir anbieten und frage ganz behutsam, was ihnen passiert ist. Also ich glaube, ich habe da mittlerweile wirklich einen guten Weg gefunden, mich ganz, ganz behutsam an dieses Thema zu nähern. Und wenn die nach der Operation wach werden und weinen, dann hatte ich am Anfang immer Angst, dass sie vielleicht Schmerzen haben. Aber nein, sie sind unglaublich dankbar und denen fällt eine Last von den Schultern, dass sie endlich in ein neues Leben durchstarten können. Also ich kriege schon eine zittrige Stimme, weil mich das immer wieder aufs Neue extrem berührt und ich bin einfach ganz, ganz glücklich, dass wir diese Arbeit dort machen, auch wenn das Thema für Sie draußen am Radio furchtbar ist, kann ich nur sagen, wenn Sie mal eine Frau treffen sollten, rufen Sie mich an, nehmen Sie Kontakt mit mir auf, Dr. Conny, ich bin wirklich für jede Frau gerne da und ich könnte Ihnen jetzt noch stundenlang weiter erzählen, aber Sie können sich auch weiter informieren auf der Webseite von Radio 1 oder vom Desert Flower Center. Da finden Sie viele Informationen, auch wie man uns unterstützen kann. Und ich freue mich nun, dass jetzt eine Runde meiner Lieblingsmusik kommt. Ein Titel, den ich mir wünschen durfte. Und zwar Respect von Aretha Franklin, von der großartigen First Lady of Soul. Viel Spaß.
I
Heute ist Frauentag und Radio 1 macht den ganzen Tag ein Sonderprogramm. Es geht um tolle und starke Frauen und da erleben wir aktuell ja wirklich Furchtbares. Ein Krieg in Europa gleich um die Ecke. Aus der Ukraine fliehen so viele Menschen und vor allem Frauen und Kinder und kommen direkt hierher nach Berlin. Nach unfassbar anstrengenden Tagen kommen sie dann zum Beispiel am Busbahnhof in Berlin an, am ZOB. Dort haben die Malteser eine Erstkontaktstelle auch für die medizinische Erstversorgung geschaffen und auch viele Zelte aufgestellt. Ich spreche jetzt mit Konrad Schulz, ehrenamtlicher Rettungssanitäter beim Malteser Hilfsdienst und seit vielen Tagen im Einsatz am ZOB. Hallo, Herr Schulz.
Schönen guten Tag.
Vielleicht können Sie uns einmal schildern, wie die Situation bei Ihnen ist. Wer kommt dort am ZOB hauptsächlich an?
Ja, also hier am ZOB kommen die Menschen vor allem natürlich in Reisebussen an und vor allem sind es Frauen und Kinder, da es ja auch vor Ort einen Ausreisestopp für Männer gibt. Das heißt, die Busse sind fast durchgängig mit Frauen und Kindern besetzt und kommen vor allem in den Abend- und Nachtstunden kommen hier viele Busse an. Dann muss man immer gucken, manche Busse sind natürlich Linienverkehr, der Großteil ist jetzt hier aber tatsächlich, kommt aus Richtung Osten und dann genau, ist unsere Aufgabe, dass wir da gucken gehen und schauen, ob es den Leuten soweit gut geht. Und wenn da jemand medizinische Hilfe akut braucht oder einfach sich mal ausruhen muss, dann können wir dort intervenieren und die Leute hier versorgen.
Wie erleben Sie denn die Frauen und die Kinder? Was für medizinische Probleme haben diese Personen? Wie kann man da eingreifen? Wo schicken Sie diese Patienten dann letztendlich oder diese Frauen natürlich hin?
Genau, also die meisten von denen sind ja wirklich durchaus mehrere Tage schon auf der Flucht. Die Busse werden immer wieder aufgehalten. Also wir haben jetzt hier auch wirklich Leute, die teilweise seit dem 2. März, war das längste, was ich jetzt, glaube ich, gehört habe, dass die losgefahren sind und jetzt erst hier ankommen. Und dann sitzt, da hat man natürlich mit Erschöpfung zu kämpfen. Viele haben lange gesessen. Wir hatten Patienten mit Druckstellen, die so schwerwiegend waren, dass wir sie ins Krankenhaus einweisen mussten, weil die so lange im Bus und auf Bänken gesessen haben. Viele müssen erstmal vor allem schlafen. Also alle sind erschöpft, aber man merkt auch, dass sie jetzt dankbar sind, endlich am Ziel angekommen zu sein. Obwohl man sagen muss, am Ziel sind sie noch nicht, weil sie müssen ja auch von hier noch weiter vermittelt werden und da muss man gucken, wo sie endgültig unterkommen. Aber viele sind erstmal erleichtert, hier auszusteigen und dann hier auch sich willkommen geheißen zu fühlen.
Das ist schön, das berührt mich auch und das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste, dass man die Hände aufmacht und ihnen das Zeichen gibt, dass wir hier für sie da sind. Was erleben Sie denn da so ganz für persönliche Geschichten? Können Sie sich mit denen überhaupt verständigen? Viele werden wahrscheinlich auch natürlich unsere Sprache gar nicht sprechen. Wie funktioniert das?
Genau, also unsere Sprache spricht quasi fast keiner, aber es gibt hier viele Ehrenamtliche, auch viele ohne Organisationszugehörigkeit, die einfach jetzt hierher kommen und sagen, sie wollen helfen. Die sind hier vor Ort mit einer gelben Warnweste gekennzeichnet, wo einfach mit Gaffertape die Sprachen draufgeschrieben sind, die diese Personen sprechen. Und dann, sobald man hier mit jemandem sich unterhalten will, kann man sich da einen jemanden dazu holen, der die Sprache spricht. Und dann haben wir ganz, ganz viele freiwillige ehrenamtliche Dolmetscher hier vor Ort, die also nicht ausgebildet, aber einfach, weil sie die Sprache irgendwann mal gelernt haben oder zumindest in Brocken verstehen, dann hier unterstützen kommen und so die Arbeit massiv erleichtern.
Und wie kann man als Berliner oder als Brandenburger jetzt akut am besten helfen? Sollte man zu Ihnen kommen, die Hilfe anbieten oder steht man eher noch im Weg rum? Brauchen Sie da direkt noch jemanden?
Genau, also wenn man Sprachen aus dem osteuropäischen Raum spricht, dann macht es durchaus Sinn, auch einfach hier vorbeizukommen und sich bei Leuten mit gelben Westen zu melden, dass man hier in Zukunft auch eingesetzt werden kann. Ansonsten, was das Thema Sachspenden angeht, haben wir hier gar nicht so viel Lagerkapazität. Da sind wir ziemlich gut ausgestattet, weil hier dauerhaft Leute auch anhalten und uns Sachen geben. Im Prinzip kann man ansonsten vor allem natürlich über Geldspenden an die richtigen Organisationen oder eben, wenn man die Sprachen spricht, hier vor Ort helfen. Und einfach auch als nicht ausgebildeter Helfer kann man hier dafür sorgen, dass die Leute Kaffee und Tee kriegen oder irgendwie zumindest die Koordination hier so ein bisschen mit übernehmen.
Wunderbar, das ist ein schöner Aufruf, Herr Schulz. Ich bin begeistert von Ihrer Arbeit, bin sehr angetan. Wir überlegen uns natürlich auch im Krankenhaus Waldfriede, wie wir helfen können. Wie geht's Ihnen denn ganz persönlich? Sie sind ja wirklich seit Tagen im Dauereinsatz. Wie geht es Ihnen?
Ja, also ich habe persönlich das Glück, dass ich jetzt gerade Semesterferien habe. Das heißt, ich kann mir die Zeit auch gut leisten, dass ich jetzt jeden Tag quasi hier sein kann. Und von daher, wir haben einige Helfer, denen das so geht. Die anderen kommen nach ihrer Arbeit, vor ihrer Arbeit, sind dementsprechend natürlich auch müde. Aber da kommt irgendwo, glaube ich, auch der Malteser-Gedanke in uns durch. Und dafür sind wir da, um jetzt dann zu helfen. Und wenn wir das jetzt wirklich auch mal machen können, dann sind wir alle da Feuer und Flamme, dass wir da auch hinterher sind.
Herzlichen Dank an Konrad Schulz jetzt von den Berliner Maltesern, der am ZOP den Geflüchteten hilft, die aus der Ukraine fliehen. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit.
Gerne.
Times when I want something more, someone more like me. There's times when this dress rehearsal seems incomplete, but you see the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else.
Jetzt bin ich selber sehr gespannt. Jede von uns Gastmoderatorinnen hat dieses Date mit dem Unbekannten. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Hier steht eine Box und ich soll jetzt drei Fragen rausziehen und soll sie ganz schnell beantworten. Ich ziehe mal das erste Zettelchen. Da steht drauf, welches Alter hättest du gerne für immer? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte noch nie Probleme mit meinem Alter und bin eigentlich sehr froh, dass ich jetzt 50 Jahre alt bin und natürlich auch viel schon erlebt habe. Also von daher, ich glaube, ich bin einfach mit jedem Alter so zufrieden, wie ich es gerade bin. Jetzt kommt die nächste Frage. Was kannst du richtig gut? Ja, ich glaube, ich kann richtig gut anderen eine Freude machen, anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Für mich ist immer das Glas halb voll und nie halb leer. Ich kann anderen Mut machen und zuhören und ich glaube, das kann ich richtig gut. Die letzte Frage, mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Was macht dir am Frausein besonders viel Spaß? Tja, was macht mir am Frausein besonders viel Spaß? Ich glaube einfach das Dasein und Freude vermitteln, das können wahrscheinlich Männer genauso. Vielleicht natürlich von Frau zu Frau anderen Frauen Mut machen, andere Frauen behandeln. Das ist natürlich jetzt für mich im Desert Flower Center extrem wichtig. Das würde kein Mann gut tun. Ja, sehr schön. Wahnsinn, ich hatte ein bisschen Bedenken vor diesen Fragen, werde wahrscheinlich heute Nacht noch im Bett liegen und überlegen, hätte ich vielleicht was anderes sagen sollen, aber das kam spontan. So, und jetzt kommt die nächste Musik, da muss ich auch keinen Zettel ziehen, das darf ich hier ablesen. Wir hören jetzt Nina Simone, To Love Somebody. Viel Spaß.
Certain kind of light that's never shone on me. I want my whole life to be to live with you, live with you. There's a way, everybody say, do each and every little thing. But
I'm
Internationalen Frauentag. Frauen, die wir feiern.
Durch meine Arbeit im Desert Flower Center im Krankenhaus Waldfriede habe ich natürlich ausschließlich mit dem Thema Medizin und sozialem Engagement zu tun. Aber es gibt natürlich daneben auch noch ein kleines Privatleben. Und ich gehe unglaublich gerne tauchen. Das habe ich vor 11 Jahren im Roten Meer gelernt. Und wann immer es geht, bereise ich die Erdkugel und entdecke neue Unterwasserwelten. Ich bin absolut begeistert von den vielen verschiedenen Kreaturen unter Wasser und könnte sie stundenlang nur beobachten, indem ich mich vor einen Korallenblock setze und die verschiedenen Tiere mir angucke. Ganz besonders faszinierend finde ich den Oktopus. Jeder, der mich kennt, weiß das. Es freut mich deshalb heute ganz besonders, dass ich jetzt mit Frau Dr. Antje Boetius sprechen kann. Sie ist Meeresbiologin, Professorin der Universität Bremen und leitet dort das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Hallo Frau Boetius.
Hallo Dr. Conny.
Wie sind Sie denn zum Meer und zum Tauchen gekommen? Was lieben Sie am Meer und an Ihrer Arbeit?
Das ging schon als Kind an. Da hatte ich das so, wie Sie es eben gesagt haben. Ich habe als Kind so gerne den Kopf unter Wasser gesteckt und habe mir vorgestellt, ich könnte unter Wasser atmen wie ein Fisch oder mit einem U-Boot abtauchen. Ich war eine richtige Leseratte und habe Jules Verne und Kapitän Nemo verschlungen und habe dann, weil mein Großvater Kapitän war, auch immer seinen Abenteuergeschichten gelauscht, wie fantastisch, aber auch manchmal hart es sein kann, wenn der Mensch den Naturgewalten trotzt. Und so hat sich bei mir in dieser Generation Entdeckung, auch natürlich angeregt durch Jacques Cousteau, Lotte und Hans Haas, diese ganzen ersten Bilder, die wir damals hatten, habe ich mir einfach als Kind schon vorgenommen, ich werde einmal ein Leben den Ozeanen widmen.
Wow, das hört sich toll an. Ja, so früh habe ich mit dem Tauchen nicht angefangen, aber ich kann Ihre Begeisterung absolut teilen. Und bei uns auf der Station im Krankenhaus Waldfriede hängen überall Unterwasserbilder, die ich aufgenommen habe. Den Langnasenbüschelbarsch. Mein Chef, Dr. Roland Scherer, meinte damals, du kannst dich hier austoben auf der Station. Also toll. Von Ihren Vorbildern haben Sie ja gerade schon erzählt, die Naturwissenschaften sind ja immer noch Fächer, in denen Mädchen und Frauen völlig unterrepräsentiert sind und sich doch schwer tun. Woran liegt das und wie schafft man, dass sich das vielleicht ändern kann?
Also mittlerweile gibt es ganze Bereiche, wo Frauen und Männer ungefähr oder sagen wir mal die verschiedenen Geschlechter gleich abgebildet sind. So, gerade in den Wissenschaften, wo es ums Leben geht, also Biologie zum Beispiel, da sehen wir gar keine Unterschiede mehr. Ein paar der Disziplinen wie Physik oder zum Teil auch Mathematik oder auch Digitales, die sind natürlich, da fehlt es absolut an weiblicher Kompetenz. Und ich glaube oder weiß aus Forschung dazu, dass es Mädchen oft leichter fällt, etwas zu studieren, wenn sie wissen, wozu ist das eigentlich gut? Was kann ich dann mal Gutes damit anfangen? Was kann ich Gutes tun? Und so haben wir angefangen, auch im Studium mit Kursen darüber nachzudenken, wie nennen wir die, wenn es um Physik geht. Zum Beispiel geht es halt dann um die Physik der Natur oder der Umwelt oder des Klimas. Und schon haben wir mehr Beteiligung von Frauen. Da gibt es solche Zusammenhänge.
Toll, wunderbar. Sehen Sie sich selbst da auch als Vorbild?
Ich weiß, also ich sehe mich nie als Vorbild, aber ich weiß, dass mich Leute anschreiben. Ich kriege auch oft so E-Mails ganz süß von Kindern, die dann schreiben, ich habe dich im Fernsehen gesehen und du erzählst mit so viel Liebe von den Meeren. Ich will das auch lernen, aber wie viel verdient man da eigentlich, wenn man Meeresbiolog ist? Und das freut mich dann immer total. Und deswegen mache ich jetzt auch ein paar verrücktere Projekte und arbeite mit dem Fernsehen zusammen, zum Beispiel der Serie Schwarm, die bald kommt, wo Frank Schätzens Roman verfilmt wird, als Beraterin, weil ich denke, dass wir viel mehr so Vorbilder im Fernsehen, in Serien, in Büchern, in überall brauchen, im Kino, bei der Musik, überall könnte man sich eigentlich viel mehr mit der Natur beschäftigen und so Kinder, Mädchen dazu kriegen, ein Lebensglück so zu finden, so wie wir beide das gefunden haben.
Ja, toll, wunderbar. Ich bin total begeistert. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiterreden. Frau Boetius, heute am Frauentag gucken wir mal unter Wasser. Welches Meereslebewesen leben eigentlich die Gleichberechtigung und die Emanzipation am besten aus? Wo können wir uns noch eine Scheibe abschneiden? Was würden Sie sagen?
Also das Beispiel, was ich dann immer zitiere von völlig anderer Aufstellung in den Meeren, ist natürlich der Tiefseeanglerfisch. Das ist ein Wesen, ein rundlicher Fisch mit unglaublichen funkelnden Anhängen, biolumineszent oft, also selbstleuchtend, allerdings auch mit großen inwärts gewandten Zähnen, um die Beute zu packen. Das ist, so wie man heute weiß, sind die Tiefseeanglerfische immer Weibchen. Das Männchen ist zwar auch da und sucht sein Weibchen und wenn es einmal eins gefunden hat, heftet es sich an. Die Männchen kommen allerdings dann nur in Zwergform vor. Sie sind gar nicht ausgewachsen, deswegen hat man eine ganze Weile gebraucht, bis man verstanden hat, dass das nicht verschiedene Arten sind, sondern eine. Und wenn so ein Männchen ein Weibchen gefunden hat, dann heftet es sich an, dann verschmilzt der Blutkreislauf. Das Weibchen bildet eine Art Plazenta, ernährt das Männchen, bis es seinen Zweck und Sinn des Lebens erfüllt hat, nämlich Fruchtbarkeit. Und dann wird das Weibchen das Männchen verdauen, weil in der Tiefsee nichts verschwendet werden darf. Und das zählt doch als Symbol für die perfekte Partnerschaft und Liebe.
Wunderbar, eine tolle Abschlussworte. Die Meeresbiologin und Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven auf Radio 1. Vielen Dank, Frau Poetius, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
Sehr
tschüss.
Gerne.
Und vielen Dank.
Guten Frauentag noch.
Dankeschön.
And so on it goes.
Und zack, ist auch schon eine Stunde rum. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Hier geht es jetzt schon gleich weiter mit der nächsten tollen Frau am Mikrofon. Schauspielerin Maren Eggert übernimmt. Meine Sprechzeit ist jetzt hier vorbei. Ich bin Dr. Conny. Sie finden mich im Desert Flower Center im Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf. Ich möchte mich noch ganz herzlich bei der Redaktion von Radio 1 bedanken. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben.